Interception.
Touchdown.
Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Interception, der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Mit mir Steffen Reichel, heute ganz alleine. Es ist der 26. April 2024 und ja, in der letzten Nacht ereignete sich die erste Runde des NFL-Draftes und ich möchte ein ganz kurzes Recap zu dem Ganzen geben und mache das eben heute alleine, weil die anderen Kollegen verständlicherweise alle auf Arbeit sind und ich im Endeffekt den Luxus habe, heute frei zu haben. Ja, wir haben ja in unserer Mock-Draft-Episode schon ein bisschen über den NFL-Draft geredet und haben da schon den einen oder anderen Pick ja projected und es kam tatsächlich so, ich glaube, wir müssen kurz über ihn reden, mit dem First Overall Pick. Es war wirklich keine Überraschung, Caleb Williams ging zu den Chicago Bears, die, das muss man vielleicht auch gleich erwähnen, mit Pick 9 eben dann noch Romy Odunze, einen Wide Receiver von Washington, bekommen haben. Ich glaube, das war für die selbst an Pick 9 eine sehr, sehr große Überraschung, dass einer der besten Wide Receiver des diesjährigen NFL-Drafts noch verfügbar ist, nachdem an Stelle 4 zu den Cardinals und an Stelle 6 zu den Giants jeweils eben schon einer der beiden Wide Receiver gegangen ist. Und warum ist das der Fall? Ich glaube, das ist der größte Punkt und wird sicherlich auch den Großteil dieses Takes im Endeffekt ja vereinnehmen. Die Falcons picken an 8 Michael Penix Jr., Quarterback Washington. Und für mich als Falcons-Fan war das schon sehr, sehr weird, um ganz ehrlich zu sein. Ich muss aussagen, ich habe den diesjährigen Draft nicht live verfolgt, sondern mir heute in der Früh angeschaut. Und ich schaue mir da ganz gerne die Recaps von der NFL-Seite direkt auf YouTube an. Und da wurde im Endeffekt schon ja gesagt, dass in den ersten 10 Picks 5 Quarterbacks gehen. Und ich war dann tatsächlich sehr, sehr überrascht, dass es 5 Stück waren. Ich meine, ja, Drake May, Jaden Daniels, Caleb Williams, die drei genannten, da war es eigentlich klar, aber irgendwie war es dann danach so ein bisschen der Konsens da, okay, vielleicht Ende Runde 1, aber eher Runde 2 das Ganze. Und dann noch 5 Stück im Endeffekt gleich in den ersten 10 Picks, das war dann doch sehr, sehr überraschend, um ganz ehrlich zu sein. Und ja, ich habe mir dann die ersten 7 Picks so angeschaut und dachte mir so, okay, ja, das Board fällt sehr, sehr gut für die Falcons. Die werden jetzt an 8 entweder wegtraden oder im Endeffekt ja Romy Odunze, den Wide Receiver von Washington, nehmen. Oder eben einen der beiden Pass-Rusher und das wäre für die Falcons wohl auch die sinnvollste Entscheidung gewesen. Und nee, kommt tatsächlich anders. Die Falcons picken, wie schon eben besprochen, Michael Penix Jr., den Quarterback aus Washington. Und für den einen oder anderen ist jetzt gar nicht so verständlich, warum es das zu einem Problem ist oder warum der Pick nicht so ganz verständlich ist. Aber wenn man nochmal die Free Agency berücksichtigt und zurückblickt, haben die Falcons einem 36-jährigen Quarterback namens Kirk Cousins einen ja Mehrjahresvertrag, ich glaube es waren 4 oder 5 Jahre in Summe, mit 100 Millionen garantierten Leistungen gegeben. Dieser Kirk Cousins wird auf jeden Fall, wenn man sich so auch die Vertragsstruktur ein bisschen anschaut, sicherlich die nächsten 2-3 Jahre auf jeden Fall in Atlanta bleiben. Und Michael Penix Jr. sitzt vielleicht dahinter. Ich meine, das hat zum Beispiel auch bei den Green Bay Packers mit Jordan Love sehr, sehr gut funktioniert. Aber der Unterschied ist, Jordan Love wurde deutlich früher später gepickt. Ich glaube, es war Pick 25. Zweitens war Jordan Love deutlich jünger. Michael Penix wird nach 2 bis 3 Jahren schon 26 oder 27 Jahre alt sein. Und der dritte Punkt, Michael Penix Jr. hat eine deutlich, deutlich schlimmere Verletzungshistorie, wie das Jordan Love bisher hatte. Also Michael Penix Jr. schon mehrere Season-Ending Injuries auf verschiedenen Colleges gehabt, oder besser gesagt eigentlich nur bei einem College, Indiana, bevor er dann zu Washington gekommen ist. Aber das sind für mich alles so Punkte, wo ich eben nicht verstehe, wieso du an Pick 8 im Endeffekt einen Quarterback nimmst. Und man hat eben ganz, ganz andere Needs in dem Team, die eigentlich sofort adressiert werden müssen. Aber das wurde dann eben einfach nicht gemacht. Und das andere ist, ja, der Pick kam auch bei Kirk Cousins gar nicht so gut an. Man hat ihn anscheinend erst Minuten bevor eben die Wahl getroffen wurde, darüber informiert, dass man einen Quarterback draften wird. Und das zeigt eigentlich auch, dass die Kommunikation ganz, ganz schlecht ist bei den Falcons. Und somit ist es zum einen Reach, meiner Meinung nach, für den Quarterback. Zweitens hast du ganz klar eine Position ausgewählt, wo der Positional Value da ist, die du aber einfach nicht adressieren musstest zu dem Zeitpunkt. Und drittens hast du dadurch absolut den Locker Room nochmal, ja, ein bisschen aufgebracht, und ich glaube, dass das einfach eine ganz, ganz schlechte Kombi ist und somit für die Falcons natürlich ein absoluter Katastrophenpick ist, um ganz ehrlich zu sein, und auch auf Social Media wird der Pick absolut von anderen Fanbases belacht und von den Falcons nicht verstanden, sagen wir es mal so. Weitere Überraschungen sind ganz klar dann an Pick 10 J.J. McCarthy zu den Vikings. Den Pick gab es schon immer wieder mal, aber im Endeffekt ja entweder an 11 oder die Tatsache war vielleicht auch so ein bisschen, dass sie, wenn dann weiter vortraden, das mussten sie jetzt gar nicht. Muss man eben abwarten, auch hier, wie J.J. McCarthy dann bei den Vikings durchstarten wird. Ich denke, dass er hier im Endeffekt im Vergleich zu Michael Penix Jr. eben direkt starten wird bei den Vikings. Hat natürlich auch mit Justin Jefferson ja einen ganz, ganz netten Wide Receiver One, würde ich mal behaupten. Und da bleibt es, wie gesagt, eben abzuwarten, wie das Ganze weitergeht. Weitere Überraschungen sind vielleicht noch an 13 oder besser gesagt am 12, den darf ich nicht vergessen, der nächste Quarterback. Wir hatten insgesamt somit 6 Quarterbacks in der ersten Runde und die waren spätestens zum 12. Pick weg. Und ja, da ging Bo Nix zu den Broncos und das war so ein bisschen so ein Desperation Pick. Also da war ganz klar das Front Office bereit, egal wo der ist, ihn an dieser Position zu draften. Ich denke nicht, dass der viel, viel später im Endeffekt nicht mehr vorhanden gewesen wäre. Aber ja, ein weiterer Quarterback, über den, der meiner Meinung nach nicht das First-Round-Talent hat, der sicherlich nicht schlecht ist, aber deutlich überdraftet wurde. Aber auch hier muss man sagen, die Broncos sind natürlich da in einer relativ aussichtslosen Situation, haben auch Sean Payton im Endeffekt letztes Jahr die Zügel überlassen, der ganz klar seinen Quarterback wollte. Ob das jetzt wirklich mit Bo Nix funktionieren wird, bleibt auch hier abzuwarten. Ich meine, das gilt generell für jeden Pick im NFL-Draft. Aber auch hier muss man sagen, uiuiui, deutliche Reaches für Quarterback in Runde 1. Gleich danach für mich der nächste Überraschungspick, die Raiders, die eigentlich auch eher so im Gespräch waren, entweder für den Quarterback, den du eben an 13 dann ganz klar nicht mehr bekommst, oder eben auch zum Beispiel für einen Tackle, entscheiden sich für wohl einen der besten Spieler im Draft, Brock Bowers, Titan von Georgia. Aber die haben letztes Jahr erst Michael Meyer in der zweiten Runde gedraftet, der eben auch als großes Talent galt, vielleicht nicht als das allerbeste, aber schon auch als großes Talent. Und man hat eben auch noch Harrison Bryant verpflichtet. Und das zeigt eigentlich, okay, der Need meiner Meinung nach auf dieser Position ist deutlich nicht da. Die Raiders haben ganz klar andere Baustellen, aber Das hat sich ja schon ein bisschen gezeigt, zum Beispiel auch dass sich durch die Christian Wilkins-Verpflichtung in der Free Agency, dass die Raiders vielleicht Positionen anders bewerten, wie es andere Teams tun, oder eben ihre Needs ganz anders sehen und ja, für mich dennoch ein großes Fragezeichen. Wenn man so die nächsten Picks durchschaut, ist da eigentlich jetzt nichts Grobes dabei, wo man sagt, okay, das ist jetzt eine große Überraschung. Vielleicht ein bisschen, dass die Jaguars zurückgetradet haben mit den Vikings. Die Vikings haben dafür Dallas Turner bekommen. Für mich ein sehr guter Trade. Für die Jaguars verstehe ich es nicht ganz. Die nehmen dann Brian Thomas Jr., einen Wide Receiver. Insbesondere wenn ich sage, bei den Jaguars ist für mich eigentlich der größte Need ganz klar Cornerback und Quinion Mitchell ist gegangen, aber zum Beispiel ein Terrion Arnold, der nur ein Pick später zu den Lions geht, wäre noch zu verpflichten gewesen. Aber ja, dennoch muss man auch hier sagen, vielleicht gar nicht so schlecht. Ich lasse es ein bisschen offen, weil Brian Thomas Jr. gleich schon auch ein großes, großes Talent ist. Aber ich den Need bei den Jaguars nicht ganz so extrem sehe wie vielleicht auf anderen Positionen. Am Ende des Draftes, um auch zum Abschluss dieses ganz, ganz kurzen Recaps zu kommen, muss man noch sagen, ab Pick 28 ging dann so ein bisschen der Run auf die Wide Receiver los und überraschenderweise traden die Chiefs hoch für Xavier Worthy, Wide Receiver von Texas, den wir in unserem Mock-Draft auch hatten. Ich glaube, da hatte Brian den letzten Pick und hat eben auch genau den Spieler zu den Chiefs projected. Ist genauso eingetreten. Eine absolute Speedwaffe für die Chiefs. Ich meine, der hat den Combine 40-Yard-Dash-Rekord gebrochen. Und ich glaube, da wird sich Patrick Mahomes schon noch freuen, dass sie eben wieder so einen Speedster einfach in ihrem Team haben. Ich meine, sie haben auch Marquise Goodwin, der auch sehr, sehr schnell ist und anscheinend sucht man bei den Chiefs wirklich immer noch so ein bisschen danach, dass man diesen Tyreek Hill-Ersatz findet. Und das soll anscheinend Xavier Worthy werden. Und mit dem 31. und 32. Pick gingen dann nochmal zwei Wide Receiver vom Board und da war es tatsächlich bei beiden, würde ich sagen, sehr überraschend, dass sie ausgewählt wurden, weil eigentlich deutlich bessere Optionen im Endeffekt noch auf dem Board waren, eben auch in derselben Position Group der Wide Receiver. An 31 Ricky Pearsall von Florida zu den 49ers, der, um ganz ehrlich zu sein, eher so in der Mitte der zweiten oder Ende der zweiten Runde gesehen wird. Und Xavier Leggett, Wide Receiver von South Carolina, 32 zu die Panthers, die im Endeffekt auch etwas hochgetradet haben, um anscheinend genau ihren Wide Receiver für Bryce Young zu bekommen. Beides meiner Meinung nach überraschend, weil im Endeffekt noch mit Ladd McConkey und einem Adonai Mitchell zwei bessere Receiver-Optionen da waren und es somit schon ein bisschen verwunderlich ist, warum eben die Spieler ausgewählt werden. Vielleicht sind es bessere Scheme-Fits. Ich würde es gar nicht behaupten. Vor allem Ricky Pearsall ist im Endeffekt ein ja, athletischer oder sehr, sehr großer Wide Receiver. Wieso du den im Endeffekt jetzt bei Florida brauchst, weiß ich nicht genau. Und Xavier Leggett, ein physischer Wide Receiver, das ist im Endeffekt vielleicht für die Panthers gar nicht so schlecht. Aber auch hier ein bisschen abzuwarten, wie es weitergeht. Und ja, somit wären wir eigentlich schon am Ende des kurzen Recaps angekommen. Es geht jetzt in der Nacht von Freitag auf Samstag weiter mit den Runden 2 und 3 und dann den ganzen Samstag über sind dann die Runden 4, 5, 6 und 7. Ich glaube, das wird nicht die letzte Überraschung gewesen sein, aber dennoch muss man ganz klar sagen, deutlich überraschender, wie es die letzten Jahre auf jeden Fall war, vor allem auf der Quarterback-Position. Aber das werden wir sicherlich dann in einer weiteren Folge noch genauer besprechen. Zum Ende sage ich danke fürs Reinhören, wünsche euch noch einen schönen Tag. Gerne unseren Podcast bewerten auf Spotify oder wo auch immer ihr den Podcast anhört und dann sage ich Dankeschön und Wiederhören bei Interception, der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Danke, ciao.
Interception.
Touchdown.
Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.